Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den dritten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie heute den dritten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 12.
Ja, und das eben zu dem Weitergeben. Und von Ihnen wird gesagt, Sie werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Was ist der Glanz der Himmelsfeste? Das sind die Sterne am Himmel. Und auch in Philipper 2 werden die Gläubigen mit Sternen verglichen. Wir sollen als Sterne in dieser Welt leuchten. Ich lese aus Philipper 2. Da steht doch in Vers 14, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Und die Fußnote bei der Elberfelder, der alten Elberfelder erklärt, oder Himmelslichter. Und die Fußnote bei der Elberfelder CSV hat Lichtträger oder Sterne. Also auch wir werden mit Sternen verglichen. Und es ist ja so, man kann sich hier auf Erden anhand der Sterne orientieren und ihrer Position. Und so sollten die Menschen in einer Gesellschaft, die finster ist, sollten sie sich an den Gläubigen orientieren können. Das ist doch wunderbar, wenn das auch von uns gesagt werden kann. Wirklich, an diesen Gläubigen kann man sich orientieren. So schrecklich, es gibt auch Gläubige, die können total verunsichern. Und die ändern auch immer ein bisschen ihre Lehre. Und plötzlich sagen sie wieder etwas ganz anderes als was früher. Dann kann man sich nicht mehr orientieren. Und es ist so wichtig, dass man eben im Volk Gottes Sicherheit und Festigkeit vermittelt. Nicht aufgrund von blinder Autorität, sondern aufgrund von dem Wort Gottes. Also, so sollten auch wir solche sein, die leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und dann heißt es, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer da, immer und ewiglich. Hier ist der Ausdruck wichtig, die vielen. Und zwar mit bestimmtem Artikel im Hebräischen. Ha-Rabim. Mit bestimmtem Artikel sind die vielen im Buch Daniel wiederholt. Schon in Kapitel 9. Und dann auch in Kapitel 11. Ein Ausdruck für die Masse des jüdischen Volkes. Ich weiß, es ist nicht das gleiche wie in Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen. Das ist einfach Rabim. Aber wenn es dann heißt Ha-Rabim, die vielen, das ist ganz speziell mit Bezug auf das Volk Israel. Und so werden eben diese 144.000, die werden wirklich die Masse in Israel unterweisen im Wort Gottes, im Evangelium. Und sie werden das Evangelium verkündigen. Und sie weisen eben die vielen zur Gerechtigkeit. Oh, merkt man, das ist wie in der Musik ein Leitmotiv. In der Musik kennen wir das Phänomen vom Leitmotiv, das immer wieder an eine frühere Stelle erinnert. Die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Kommt das? Ja, natürlich, Jesaja 53. Da wird doch der leidende Knecht beschrieben, den schon die alten Rabbiner, auch der Talmud, gedeutet hat, das ist der Messias. Der stirbt, leidet für unsere Sünden. Und dann steht in Jesaja 53, Vers 11, in der Mitte, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Das wird ja von dem Messias gesagt, dass er die vielen zur Gerechtigkeit weist. Und diese Nachfolger gleichen ihrem Herrn so, dass auch von ihnen gesagt wird, sie weisen die vielen zur Gerechtigkeit. Indem man eben den Menschen erklärt, wie kann man durch Glauben gerechtfertigt werden. Der Römerbrief zeigt uns, wenn der Mensch bereit ist, seine Schuld vor Gott aufzudecken, zu bekennen, zu bereuen und glaubt an das Opfer des Herrn Jesus, an sein vergossenes Blut, dann rechtfertigt Gott diesen Glauben. Das heißt, er spricht diesen schuldigen Menschen gerecht, indem er alle Schuld wegnimmt. So weisen wir Menschen zur Gerechtigkeit. Und das wird von dem Herrn Jesus gesagt. Und das wird eben, sollte auch von uns gesagt werden können. Übrigens, wenn wir schon in Jesaja 53 sind, in Kapitel 52, Vers 13 beginnt ja dieses Kapitel über den Messias. Da steht, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Da wird der Herr Jesus vorgestellt, der Messias. Aber das Ganze beginnt damit, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Kennen wir das Wort, einsichtig handeln? Ja, das ist hebräisch Hiskil, von dem abgeleitet ist Maskil. Man kann also diesen Satz, der am Anfang von Jesaja 53 über den leidenden Knecht steht, kann man übersetzen auf drei Arten. Siehe, mein Knecht wird einsichtig sein. Man lese die Evangelien mal darauf hin. Diese Einsicht, diese Weisheit des Herrn Jesus in seinen Predigten, in seinen persönlichen Gesprächen mit der Samariterin, mit Zachäus, in seinem Haus, in seiner Auseinandersetzung mit Pharisäern, Sadduzäern. Siehe, mein Knecht wird einsichtig sein. Aber man kann auch übersetzen, und das ist genauso richtig, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Jetzt können wir die Evangelien darauf hinlesen, wie wir sehen, wie der Herr Jesus mit den Menschen umgegangen ist. So dass sie sagen müssen in Markus 7 am Schluss, er hat alles wohl gemacht. Das ist der Schlüsselvers des Markus-Evangeliums. Er hat alles wohl gemacht, der vollkommene Knecht. Ja, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und drittens, siehe, mein Knecht wird einsichtig machen. Und schauen wir mal die Evangelien an, wie der Herr Jesus die Jünger unterwiesen hat. Und auch die Geduld, die er mit ihnen hatte. Wenn sie manchmal ganz eigenartige und auch komische Ideen hatten. Wie der Herr das, manchmal hat er nichts gesagt. Hat einfach geschwiegen. Man muss nicht immer etwas sagen. Man muss nicht immer korrigieren. Gilt übrigens auch bei den Kindern. Aber am richtigen Moment muss man wieder etwas sagen. Und so sehen wir, der Herr Jesus auch wieder, plötzlich hat er den Jüngern wieder etwas erklärt. Wie er sie einsichtig gemacht hat. Das ist alles hier mit enthalten. Und übrigens, in jeder Rabbinerbibel, das sind diese speziellen Ausgaben, die heißen Mikraot Gedolot, in mehreren Bänden. Da steht eben der Text von Jesaja 53 an dieser Stelle und daneben die aramäischen Übersetzungen, also da die Übersetzung von Jonathan ben Uziel und dann rabbinische Kommentare. Und in jeder Rabbinerbibel steht eben die Übersetzung auf Aramäisch, der Targum. Und dort steht, siehe, mein Knecht, der Messias, wird einsichtig handeln. Es steht wörtlich in jeder Rabbinerbibel. Können Sie mal irgendeinen Orthodoxen sagen, zeig mir mal deine Mikraot Gedolot. Ja, und jetzt schlag doch mal auf, wenn man es selber nicht findet, schlag doch mal auf Jeschajahu, Jesaja 53. Und dort 52, Vers 13, was steht im Targum daneben? Ja, Maschicha, der Messias! Jetzt weißt du, wer der Knecht ist. Der Messias. Steht in deiner Bibel. Ja, also, da sehen wir diese Verbindung, dieser Maskilim, sie gleichen ihrem Herrn, eine wunderbare Anspielung auf Jesaja 53. Und wir lesen ja in Offenbarung 14 von den 144.000 in den Versen 1 bis 5. Sie folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Ja, sie machen es genau gleich wie das Lamm aus Jesaja 53, das die vielen zur Gerechtigkeit weist. Und dann kommt Vers 4. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Aha, Daniel war noch nicht in der Endzeit. Und deshalb war das Buch eben damals noch ein verschlossenes Buch. Und wir haben auch früher in Daniel gelesen, plötzlich sagt Daniel, ich verstand es nicht. Es wird auch ihm hier gesagt, schau, es ist noch nicht jetzt die Zeit, um das alles zu verstehen. Verschließ es bis auf die Zeit des Endes. Gott will also, dass das Buch Daniel besonders dann in der Endzeit gut verstanden wird. Da sehen wir, dass also nicht alle Dinge in der Bibel sind für alle Zeiten. Manchmal denkt man, oh, wären wir zur Zeit der Evangelien hier auf Erden gewesen, wir hätten so vieles viel besser verstanden. Wenn wir damals auch hätten erleben dürfen, wie der Herr Jesus am See Genezareth ging, wie er zu den Volksmengen dort gesprochen hat, vom Schiff aus oder auf dem Berg. Wir würden alles viel besser verstehen. Oder wenn wir der Apostel Paulus begegnet hätten. Ja, aber es ist natürlich schon so. Die Menschen damals im direkten Kontakt konnten gewisse Dinge viel besser verstehen als wir heute im Abstand von 2000 Jahren. Aber es gab auch viele Dinge, die konnten sie damals nicht verstehen, zu biblischen Zeiten. Weil sie noch nicht in der Endzeit waren. Und Gott gibt erst in der Endzeit das volle Licht. Also, es gibt Vor- und Nachteile. Aber ich finde es wirklich wunderbar, in dieser Zeit zu leben. Hat einer schon mal gedankt, dass er jetzt lebt und nicht im 16. Jahrhundert, in der Zeit der Reformation? Das war auch eine spannende Zeit, natürlich. Und wie? Aber die Zeit, was wir heute sehen, unsere Vorfahren, die hätten sich das nur träumen können. Wenn man manchmal so Kommentare liest aus dem 19. Jahrhundert von Darby und Kelly, die haben das ausgelegt, aber die haben noch nichts gesehen. Und diese Ausleger haben gesagt, ja, es wird eine Zeit kommen, da werden dann die Juden wieder heimkehren in ihr Land, sie werden den Staat wieder gründen und so weiter. Das haben sie ganz klar gesehen aus der Schrift. Und man kann wirklich diese Auslegungen zeigen. Da, die haben es geschrieben, die haben noch nichts gesehen davon. Und wir heute, wir erleben das alles. Natürlich, damals hat es Leute gegeben, die sagen, ja, was wollt ihr? Das ist Fantasie. Das muss man alles nur übertragen, bildlich übersetzt, verstehen. Dass wir nicht so sein, die Juden werden nicht wieder zurückkommen. Dass wir nicht so geschehen. Und jetzt? Jetzt sehen wir es einfach. Die sind wirklich überrannt worden von den Fakten. Also es ist schon eine ganz besondere Zeit. Und für diese Zeit ist das Buch Daniel besonders gegeben. Und jetzt heißt es, viele werden es durchforschen. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Hier wieder eines meiner Lieblingswörter. Auf dem Skript steht bei durchforschen hebräisch yeshotetu. Yeshotetu, das ist eine ganz, ganz seltene Verbalform. Das heißt hin und her gehen. Jetzt versteht man, da haben manche übersetzt, sie werden hin und her reisen. Und dann haben wir schon lesen können in Kommentaren, ja, seht ihr, in der Bibel steht, dass man in der Endzeit wird man viele Weltreisen machen. Das stimmt schon, ja. Vor ein paar Wochen war ich in Thailand und dann in Australien und dann in Argentinien. Also schon ein bisschen hin und her gegangen. Aber das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Nicht die Wissenschaft. Natürlich, in der heutigen Zeit hat die Wissenschaft große Fortschritte gemacht. Aber hier geht es ja im Zusammenhang darum, um das Buch Daniel. Es ist nicht für die Zeit von Daniel, es ist verschlossen. Es ist für die Endzeit. Und dann in der Endzeit werden sie hin und her gehen. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Ja, jetzt versteht man, wie man Bibel lesen muss. Man muss ständig hin und her blättern. Ich weiß, es gibt Leute, wenn die in einer Predigt sitzen, wo gesagt wird, so, und jetzt lesen wir in 1. Korinther 8, Vers 1, und dann 2. Mose 32, Vers, und dann schauen wir noch in Jesaja. Die sagen, was? Ewig muss man so blättern. Eine Predigt sollte doch so sein, man liest am Anfang einen Text, und dann erklärt man, was da steht, und dann ist fertig. Aber da gibt's Leute, bei denen muss man immer blättern. Ja, natürlich. Man muss doch hin und her gehen und vergleichen. Und durch den Vergleich werden Dinge klar. Wenn wir zum Beispiel Daniel 2 vergleichen mit Daniel 7. Ah, weiß mal die vier Weltreiche. Und dann Daniel 10 bis 12 muss man wieder vergleichen mit Daniel 1. Der war schon eben ein solcher Maskil und war treu und hat nach Reinheit gesucht in seinem Lebenswandel. Er wollte sich nicht verunreinigen mit der götzendienerischen Speise von Nebukadnezar. Und darum hat Gott ihm Weisheit gegeben. Man muss ständig hin und her blättern. Und dann sind wir wieder in Offenbarung. Plötzlich Offenbarung 14, die 144.000. Dann sollen wir wieder zurückblättern und in Daniel 12 von den Maskilim sprechen. Oh, schon ein bisschen aufregend. Aber auf diese Art macht man Fortschritte. Weil Bibelwort erklärt Bibelwort. Und am Schluss muss alles vereinigt werden in einem Puzzle, das aufgeht. Und wir können alle ganz klar bezeugen, wenn einer ein tausender Puzzle macht und er wendet Gewalt an, weil er es sonst nicht hinkriegt, ja, dann ist etwas faul. Und so ist es auch mit der Bibel. Nicht Gewalt anwenden. Es muss aufgehen. Und wenn es nicht aufgeht, dann ist es falsch. Nur ein Beispiel. Da wird auch manchmal gesagt, ja, also das mit der menschlichen Verantwortung und Gottes Zuvorbestimmung, das bringt man nicht zusammen. Wie? Das bringt man nicht zusammen. Das ist nicht unsere Logik. Was? Gottes Logik ist eine andere Logik. Aber Gott hat uns ja geschaffen in seinem Bild, dass wir lernen, so zu denken, wie er denkt. Da muss man viel mehr sagen, wenn man sagt, ja, das bringt man nicht zusammen. Ja, da hat er wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Man bringt es nämlich schon zusammen. Da ist die Verantwortung des Menschen und da ist Gottes Vorkenntnis. Und Gott weiß im Voraus, ob der Mensch, wenn Gott ihn zieht, von sich aus kommt er nicht. Da ist keiner, der Gott suche, sagt Römer 3, Vers 10. Aber wenn Gott an ihm zieht und ihn schließlich und er schließlich zur Buße kommt, die hat Gott zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Es geht auf. Und jetzt Frage, was ist besser, wenn das tausende Puzzle aufgeht oder wenn man sagt, das bringt man nicht zusammen? Kann man selber entscheiden. Sich überlegen. Also es ist so, wir müssen hin und her gehen und Schriftwort erklärt Schriftwort und es ist wichtig, dass es aufgeht. Und wenn es nicht aufgeht, dann müssen wir fragen, Wo haben wir einen Fehler gemacht? Wo haben wir uns geirrt? Zum Beispiel auch in schwierigen praktischen Fragen. Da kommt auch immer wieder die Frage, wie ist das mit Scheidung und Wiederverheiratung? Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Und darum gibt es auch in ganz bibeltreuen Gemeinden gibt es manchmal richtig Schwierigkeiten, wenn man damit konfrontiert wird. Was ist die biblische Lösung? Und es muss so sein, dass alle Stellen über das Thema zusammen müssen am Schluss aufgehen. Und wenn das Puzzle nicht aufgeht, dann können wir sicher sein, da haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Jede Stelle muss berücksichtigt werden und am Schluss muss es ein einheitliches Bild ergeben. Es ist schwierig und oft muss man manchmal etwas auf die Seite tun und jahrelang warten, bis der Herr Klarheit gibt. Aber es gilt, wie die Sprüche sagen, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Es kostet etwas, das kommt nicht automatisch, einfach so. Man muss wirklich eben die Bibel lieben und sich einsetzen, auch Zeit nehmen. Zeit hat ja niemand. Zeit nehmen und eben auch wirklich das Anliegen haben, ich möchte das, was ich erkannt habe, in meinem Leben auch umsetzen. Und dann erlebt man, der Herr gibt wieder Licht. So kann man Fortschritte machen. Also, da geht es also nicht um Weltreisen, hat nichts mit Australien zu tun, sondern das geht wirklich um die Bibel. Viele werden es durchforschen im Sinn von hin und her gehen und die Erkenntnis wird sich mehren. Wunderbar, nicht wahr? Und dann schließt das gleich an, Vers 5. Und ich, Daniel, sah. Und siehe, zwei andere standen da. Einer hier am Ufer des Stromes und einer dort am Ufer des Stromes. Und einer sprach zu dem in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes war. Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Sehen wir, wir sind eben immer noch im gleichen Abschnitt, der Kapitel 10, 11 und 12 umfasst. Und wir haben in Kapitel 10 gesehen, wie Daniel in der Vision mehrere Engel sieht. Und er sieht auch einen Mann in Linnen gekleidet, Daniel 10, Vers 5. Und wir haben gesehen, das ist wirklich der Herr selbst, der Sohn Gottes, der dort alttestamentlich erscheint. Aber dann kommen plötzlich wieder Engel, die mit Daniel sprechen. Es ist ziemlich schwierig, die verschiedenen Personen zu unterscheiden. Aber wir haben das bei Kapitel 10 versucht, ganz genau zu machen. Also er sieht da wieder immer noch diese Engel und dann eben diesen in Linnen gekleideten. Das ist eine Gotteserscheinung in Menschengestalt. Der Sohn Gottes, der einmal kommen sollte als Mensch, als wirklicher Mensch in dieser Welt, erscheint schon alttestamentlich immer wieder in Menschengestalt. So war das auch schon bei Abraham, bei Hagar in der Wüste. Und sie erkennt, dieser Bote Gottes, das ist der Herr selbst. Oder bei Gideon, dieser Mann, der da kommt und sich zu ihm wendet und mit ihm spricht. Und plötzlich realisiert er, das ist Gott. Und auch hier dieser in Linnen gekleidete. Und jetzt wird hier eine Frage gestellt. Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Nicht wie lange dauert die Endzeit, sondern das Ende. Und wir haben ja schon gesehen, das ist wirklich der allerletzte Abschnitt der Endzeit. Das Evangelium wird verkündigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwur bei dem, der ewig lebt, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Da haben wir wieder diesen geheimnisvollen Ausdruck, den wir wiederholt gefunden haben, schon im Buch Daniel. Man findet ihn auch wieder in der Offenbarung. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Offenbarung 12. Aber es steht auch parallel zu 42 Monate und 1260 Tage. Und ich habe ja damals schon erklärt, als wir Daniel 7 durchgenommen haben, das ist ja Aramäisch im Original, Daniel 2, Vers 4 bis 7 am Schluss. Und da hatten wir im aramäischen Text schon in Daniel 7, Vers 25, und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der höchsten Örter vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Und vielleicht mag man sich erinnern, ich habe erklärt, das Wort für Zeit auf Aramäisch bedeutet Zeit oder auch Jahr. Und Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Es gibt im Aramäischen und auch im Hebräischen nicht nur Einzahl und Mehrzahl, wie auf Deutsch, sondern es gibt auch noch den Dual, Zweizahl. Typischerweise ist das dann auf Ayin. Zum Beispiel, Keren heißt Horn. Karnim, wir wissen ja, was ihm bedeutet, angehängt, bedeutet Hörner. Aber es gibt die Form Karnaim, das heißt auch Hörner, aber zwei Hörner. Also bei einem Ziegenbock muss man sagen, Karnaim, das bedeutet seine beiden Hörner. Oder wenn man in der Mehrzahl sagt, Auge, Ayin, Mehrzahl, Augen. Enim. Aber man sagt für die Augen, die man hat, sagt man Enaim. Das sind die beiden Augen. Und für die Ohren sagt man Osnaim. Und für die Lippen Sfataim. Es gibt einen unteren Teil und einen oberen Teil. Ja? Ja. Und in der Zweizahl kann man das lesen als Zeit, Doppelzeit und eine halbe Zeit. Oder Jahr, Doppeljahr, halbes Jahr, 3,5 Jahre. Oder eben 42 Monate. 12 plus 12 plus 12 plus 6, 42. Und Jahre gerechnet zu 360 Tagen, das ist genau die Mitte des Mond-Sonnenjahres, das ist 1260 Tage. Die prophetischen Jahre der Bibel, Offenbarung 11, dauern eben 360 Tage. Ja, also die Antwort auf die Frage, wie lange dauert dieses schreckliche Ende? Wirklich das Ende der Endzeit? 3,5 Jahre. Und wenn diese 3,5 Jahre vorbei sind, dann ist die Kraft Israels am Boden zerschmettert. Und sie sehen keinen Ausweg mehr. Es ist wirklich menschlich gesprochen zum Verzweifeln. Und schlagen wir mal auf in Jesaja 28. Da wird dieses Überrennen dieser Macht von Norden des Islamischen Staates wird beschrieben. Es ist so schrecklich. Ich habe hier auf dem Blatt aufgeführt, Jesaja 29, 4. Also schon in 28 sieht man diesen Feind, der Israel überrennt. Man lese Verse 14 bis 22 und dann in Kapitel 29 wieder. Wehe Ariel. Ariel, Stadt, wo David lagerte. Ariel ist hier ein Name für Jerusalem. Ariel heißt eigentlich Gottes Herd. Und weil der Altar, der rauchende Altar, in Jerusalem stehen muss, auf dem Tempelberg, wird hier Jerusalem genannt Ariel. Das kann auch bedeuten Gottes Löwe. Aber schauen wir mal. Wehe Ariel, Ariel, Stadt, wo David lagerte. Füget Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Ja, ist immer das Gleiche. Immer wieder. Und die gleichen Feste kommen wieder. Wieder Passa und dann bis Sukkot. Und dann wieder Passa, Sukkot. Fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Und ich werde Ariel bedrängen. Jerusalem wird in größte Not kommen, wenn der König des Nordens Israel überrennt, das Land verbrennt, wie Joel 2 beschreibt, dann wird Jerusalem ein erstes Mal belagert werden. Dann geht er weiter, haben wir gesehen, Daniel 11 am Schluss, wird er Ägypten erobern und kommt er zurück und belagert noch einmal Jerusalem. Und ich werde Ariel bedrängen und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie werden mir sein wie ein Ariel. Das ist ein rauchender Altar. Jerusalem wird rauchen von den Bomben und von dem Feuer. Sie werden mir sein wie ein Ariel. Und ich werde dich im Kreise umlagern und dich mit Heeraufstellungen einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staub ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staube flüstern. Die sind so am Ende, die können nicht mal mehr schreien zum Herrn. Nur noch flüstern. Und auf dem Boden, im Staub. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein. Und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen. Muss ich vorstellen, IS umzingelt Jerusalem. Hoffnungslos sind die Juden am Boden. Aber dann sagt Gott, die werden sein wie feiner Staub. Und die werden sein wie Spreu. Wenn der Wind kommt, alles weggeblasen. Und in einem Augenblick, plötzlich wird es geschehen, von Seiten des Herrn der Heerscharen wird sie, Jerusalem, Ariel, heimgesucht werden, mit Donner und mit Erdbeben und großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrendes Feuer. Und wie ein nächtlicher Traum Ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen wie der Ariel. Und alle, welche sie und ihre Festungen bestürmen und sie bedrängen. Und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt. Und siehe, seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt. Und siehe, er trinkt. Und er wacht auf und siehe, er ist matt und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen gegen den Berg Zion. Das ist der Tempelberg. Das heißt, hier wird erklärt, die sind ganz am Boden. Die Kraft des heiligen Volkes ist am Boden zerschmettert. Aber schließlich wird der Herr selber eingreifen mit Erdbeben und er selber kommt im Feuer und wird Jerusalem befreien. Und dann wird es sein, all die Menge von Armeen rund um Jerusalem, es wird sein wie bei einem Traum. Ja, man träumt etwas, und dann wacht man auf, ist alles weg. Gut, es gibt natürlich schlechte Beispiele. Ein Hungriger träumt, im Schlaf isst er und dann wacht er auf und der Magen ist immer noch leer. Aber hier wird erklärt, so wird das sein, so völlig irreal. Wie wenn einer aufwacht und alles ist weg. Der Herr wird im letzten Moment Jerusalem befreien. Und das ist nun wieder parallel mit Zacharja 14, Vers 3. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem ist. Und der Herr wird all diese Armeen vernichten. All diese islamischen Armeen werden durch den Herrn selber vernichtet werden. Und jetzt möchte ich noch etwas ganz Schönes lesen aus Jesaja. Also als Parallele zu Vers 6, wo wir gesehen haben, der Herr wird Jerusalem heimsuchen mit Donner, Erdbeben, Getöse, Sturmwind, Gewitter und Flamme. Aber lasst uns die Beschreibung anschauen in Kapitel 31, Vers 4. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen. Wie der Löwe, ja, der junge Löwe, gegen den der Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschreckt und sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion, dem Tempelberg, neben dem Ölberg, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu streiten. Gleich schwebenden Vögeln. Also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen. Beschirmen und erretten, schonen und befreien. Also der Herr Jesus kommt auf dem Ölberg, aber dann geht er rüber auf den zum Tempelberg und wie ein Vogel, muss man sich vorstellen, ein Adler, der über dem Nest der Jungen schützend so flattert, ja? So wird der Herr Jerusalem beschirmen. Und wird Jerusalem befreien. Aber wirklich in dem Moment, wo die Kraft des heiligen Volkes zerschmettert ist, sie können auf niemanden mehr hoffen. Es gibt manche Israelis, die hoffen irgendwie auf Amerika, aber sie merken, das geht nicht. Und sie hofften auf Europa, das bringt auch nichts. Man kann auf niemanden trauen, aber sie haben noch ihre Armee. Und viele vertrauen auf die Armee. Und es ist wirklich eine Science-Fiction-Armee. Also es ist unglaublich, was die können. Und die wird am Schluss nichts nützen. Die Kraft Israels wird am Boden zerschmettert sein. Und dann kommt der Herr und befreit sie. Man kann sich nicht vorstellen, was das sein wird, wenn der Herr kommt und wie es dann in Zacharja 12, Vers 10 heißt, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Da werden sie nur noch weinen. Und werden Jesaja 53, so wie das da steht, lesen. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet, verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Doch um unsere Übertretungen willen. So werden sie beten. Und jetzt gehen wir weiter, Vers 8. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Ja, es war noch nicht Endzeit. Und ich sprach, mein Herr, was wird der Ausgang von diesem sein? Und er sprach, geh hin, Daniel, Denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Also es ist nicht hochmütig, wenn wir sagen, wir verstehen jetzt diese Dinge, von denen Daniel selber damals sagte, ich verstand es nicht. Nein, denn die Bibel selber sagt, das ist für die Endzeit vorgesehen und dann gibt Gott das Licht. Und weiter, viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Ah, da wird von solchen gesprochen, die räumen in ihrem Leben auf. Und wirklich, die reinigen allen Schmutz aus ihrem Leben heraus. So wie Daniel nach Reinheit trachtete. Er wollte sich nicht, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Daniel 1, Vers 8. Da war wieder Prototyp für die Endzeitgläubigen. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. In der Endzeit haben wir das. Die ausbreitende Gottlosigkeit und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 10. Aber es gibt die Treuen, die sagen, nein, auch in dieser Zeit des Abfalls und der Untreue wollen wir dem Herrn die Treue halten. Und was macht Gott, wenn wir in unserem Leben nach Reinheit streben? Ja, wie bei Daniel. Da bekam er göttliche Weisheit. Und zwar nicht die Weisheit, die stolz macht. Von 1. Korinther 8, Vers 1. Das ist nicht die richtige Erkenntnis, sagt der Apostel Paulus. Aber die Erkenntnis, die demütig macht. Und schauen wir hier, und keine der Gottlosen werden es verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Die Maskilin. Und was kennzeichnet sie? Verständig handeln. Sie werden sich reinigen, weismachen und läutern. Und dann gibt Gott Verständnis. Verständig sein. Die Verständigen aber werden es verstehen. Und dann wird gesagt, und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar, um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Ja, das haben wir ja schon gehabt in Daniel 9. Da haben wir gesehen, nach der Entrückung wird der kommende Diktator von Europa mit Israel, mit den vielen, einen Bund schließen für 7 Jahre. Und zur Hälfte dieser Jahrwoche, nach 3,5 Jahren, wird er die Opfer im kommenden dritten Tempel stoppen. Warum? Weil der Antichrist dann sein Götzenbild aufstellt. Und Matthäus 24, 15 sagt, und wenn ihr diesen Gräuel seht, an heiligem Ort, von dem Daniel gesprochen hat, dann müsst ihr auf die Berge fliehen, dann wird große Drangsal sein. Und nachher kommt der Herr auf den Wolken des Himmels wieder. So, Matthäus 24. Und jetzt heißt es hier, von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage. Nicht wahr? Das beständige Opfer, das ist das Morgenbrandopfer. Das wird um die dritte Stunde zu biblischen Zeiten auf den Altar aufgelegt. Und dann kommen alle freiwilligen Opfer. Und das letzte Opfer ist das Abendbrandopfer, das jeden Tag dargebracht wird, eben das beständige Opfer. Und das wird aufgelegt um die 9. Stunde. Also in unserer Umrechnung rechnen wir um, 3. Stunde, das ist 9 Uhr morgens. Und die 9. Stunde am Abend, das ist, oder 9. Stunde am Nachmittag, das ist 3 Uhr. Da wurde das letzte Opfer aufgesetzt. Sehen wir, das sind genau die Rahmenzeiten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde gekreuzigt um 9 Uhr, da wurde das Morgenbrandopfer im Tempel auf dem Nachbarhügel aufgelegt. Und er starb um die 9. Stunde. Und er begab seinen Geist in die Hand des Vaters. Und das war genau 3 Uhr nachmittags. Wunderbar. Aber eben, die werden also wieder beständige Opfer darbringen. Und dann wird das aber gestoppt mit dem Gräuel des Antichristen. Und jetzt überrascht hier, oh, aber da steht 1290 Tage. Das sind ja 30 Tage mehr als diese 3,5 Jahre, 1260 Tage. Nun, die große Drangsalszeit ist von Gott festgelegt. 1260 Tage. Und wenn die Zeit, sagt der Herr in den Evangelien, nicht verkürzt worden wäre von dem Herrn, würde kein Fleisch überleben. Der Herr wird kommen nach diesen 3,5 Jahren. Und er wird Jerusalem befreien. Und er wird als Richter der ganzen Welt erscheinen. Und schließlich alle Kriege bis an die Ende der Erde wird er stillen. Wie das steht in den Psalm 46. Stimmt es? Nicht, dass ich wieder ein Psalm daneben bin. 46, Vers 10. Schon Vers 9. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde, den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Also, die große Drangsal wird nicht nur im Nahen Osten sein. Wurde ja auch schon gefragt, ja, ist das dann weltweit? Ja, natürlich! Bis an die Enden der Erde. Und die Enden der Erde sind immer die Teile des Festlandes, die am weitesten entfernt sind von Israel. Dem Land, das Gott betrachtet als Mittelpunkt. Ezekiel 5,5. Dies ist Jerusalem, ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Also, Australien, Tasmanien, das ist Ende der Erde. Tierra del Fuego, Südamerika, das ist Ende der Erde. Kolumbien ist Ende der Erde und so weiter. Südafrika. Und der Herr wird stillen die Kriege bis an die Enden der Erde. Thailand, Philippinen, das ist Ende der Erde. Ja, und jetzt ist es so, der Herr wird wirklich kommen, aber von der Zeit, wo das Opfer abgeschafft wird, sind 1290 Tage. Und was geschieht dann? Dann werden die Opfer wieder kommen. Das heißt, 30 Tage nach der großen Drangsal, der Herr ist schon zurück, ein Monat danach, wird der verunreinigte dritte Tempel bereits wieder gereinigt werden, eingeweiht werden und die Opfer starten wieder. Aber dann kann man noch nicht richtig ausruhen. Denn der nächste Vers sagt, merkt man, es ist alles ganz knapp, kein Wort zu viel. Glückselig, welcher hart und 1335 Tage erreicht. Oh, da haben wir nochmals 45 Tage dazu. Ja, und man muss immer noch aushalten. Manche stellen sich vor, der Herr kommt, pum, Frieden, tausendjähriges Reich. Nein, der Herr wird kommen in verschiedenen Phasen. Das ist nur eine Phase, dass er auf dem Ölberg erscheint, Sacharja 14. Aber zuvor wird er ja noch eine Völkerschlacht haben in Edom, Jesaja 63. Buch Obadja und noch mehr beschreiben das, wie dort mehrere arabische Nationen werden von dem Herrn dort in Südjordanien gerichtet. Und dann kommt er von Edom her nach Jerusalem. Darum in Habakkuk 3,3, da sagt der Überrest, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Ja, das ist dort bei Südjordanien. Paran, das ist da die Wüste im Negev auf der Höhe von Südjordanien. Und Teman ist auch ein Ort in Südjordanien. Siehe, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Und dann kommt er nach Jerusalem. Aber der Herr wird ja auch erscheinen in Harmagedon. Und diese Armeen des Westens, von Europa, dort vernichten. Ja, aber Harmagedon, das ist im Norden, im Hinterland von Haifa. Das ist ein ganz anderer Ort als der Ölberg. Das sind verschiedene Phasen, in denen der Herr Feinde vernichten wird. Und Jesaja 19 sagt, der Herr kommt auf eine Wolke nach Ägypten. Da kann einer verwirrt sagen, ja, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Wo kommt der Herr wieder? Auf dem Ölberg? In Südjordanien? In Ägypten? Oder in Harmagedon? Oder? Er kommt überall. Aber in Phasen wird er die Feinde vernichten. Es wird zuerst eine Zeit des Krieges sein, wo der Herr kriegt und wirklich alle, die sich gegen Gott und seine Herrschaft auflehnen, wird er richten als der gerechte Richter. So wie David Kriege geführt hat und schließlich all die Feinde Israels besiegt hat. Und dann kam Salomo. Mit Salomo kam der Frieden. Salomo hat nicht gekriegt. Salomo saß auf dem Richterstuhl, hat Recht gesprochen. Und so wird der Herr Jesus dann, nachdem er als der wahre, große David gekommen ist und die Kriege stoppt bis ans Ende der Erde, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, Matthäus 25, Vers 31, und die Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie scheiden, so wie die Böcke von den Schafen geschieden werden. Wird er Recht sprechen? Und so wird es eine Zeit dauern, bis dann eben das tausendjährige Reich hier aufgerichtet ist, so dass dann alles in ganz geordneten Bahnen geht. Von Jerusalem aus wird das Wort des Herrn ausgehen über die ganze Erde. Und dann wird der dritte Tempel umgebaut nach den Plänen von Hesekiel. Hesekiel 40 bis 48. Die Orthodoxen sagen heute, ach, eigentlich sollten wir nach Hesekiel bauen. Das ist der Tempel der Endzeit. Nicht wahr? Die Juden, als sie aus Babylon zurückkehrten, um den zweiten Tempel zu bauen, die haben nicht nach Hesekiel gebaut, obwohl sie das Buch Hesekiel hatten. Aber das war damals nicht die Endzeit. Die Endzeit, das verstehen die Orthodoxen heute, das ist die Zeit, wenn wir aus der weltweiten Zerstreuung heimkommen, nicht aus Babylon. Und das ist heute der Fall. Aber wir wissen nicht, wie bauen. Und so werden sie den dritten Tempel bauen, hauptsächlich so, wie der zweite Tempel war zur Zeit des Herrn. Dann kommt der Herr zurück und wird alles erklären. Und dann wird sich eben doch Sacharja 6 erfüllen, wo es von dem Messias, dem Spross, heißt, er wird den Tempel Gottes bauen. Da fragt einer, ja, aber wie geht das? Wird jetzt der dritte Tempel gebaut, bevor der Herr kommt? Ja, natürlich. Viele Stellen sagen das. Und er wird ja auch verunreinigt werden. Ja, warum heißt es dann Sacharja 6, er wird den Tempel bauen? Ja, weil der Herr Jesus dann, wenn der Tempel wieder geweiht ist, erklären wird, und jetzt machen wir alles nach Hesekiel. Und er erklärt alle die fehlenden Höhen der Gebäude, die nicht angegeben sind. Alles erklärt er dann, wie man das machen muss. Und dann schließen wir mit Vers 13. Du aber, gehe hin bis zum Ende. Also Daniel sollte sterben und dann sollte seine Seele ins Paradies gehen. Und er muss warten bis in die Endzeit. Und dann heißt es, und du wirst ruhen, und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. So, es ist klar, die Auferstehung ist in der Endzeit. War die Auferstehung schon zur Zeit der Apostel? Nein. Ja, die waren doch in der Endzeit. Nein, die waren nicht in der Endzeit. Denn die Endzeit ist ja die Zeit der Auferstehung. Es gab aber falsche Lehrer in 2 Timotheus 2. Hymenäus und Philetus, die behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und den Glauben etlicher zerstören. Ja, die haben alles auf den Kopf gedreht. Die haben gesagt, das muss man irgendwie vergeistigen. Das ist eigentlich schon heute. Ist alles schon erfüllt. Das ganze Alte Testament ist alles schon erfüllt. Ach, wahr. Das waren Irrlehrer. Und hier wird gesagt, du wirst ruhen, du wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Das ist ein schöner Gedanke. Ruhen heißt nicht, er wird in meinen Seelenschlaf fallen. Der Jesus hat dem Schächer am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Paulus sagt in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Es ist weit besser. Und es ist wirklich schön im Jenseits. Und wir können wirklich getrost sein, dass unsere Lieben, die den Herrn gekannt haben, es geht ihnen besser als uns. Und interessant ist ja von Lazarus, dem armen Lazarus in Lukas 16 wird gesagt, er wird jetzt hier getröstet. Im Schoß Abrahams. Die Rabbiner haben das Paradies auch genannt, den Schoß Abrahams. Da heißt es, er wird getröstet. Das macht also klar. Der arme Lazarus im Paradies, der wusste, was er erlebt hat zu seinen Lebzeiten. Das war nicht plötzlich ausgelöscht. Das war immer noch traurig. Ja, kann man im Himmel traurig sein? Natürlich, man kann sogar weinen. Offenbarung 5. Da weint ja Johannes im Himmel. Es geht. Und da wird er aber auch getröstet. Und sagt, weine nicht. Es hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er ist würdig, das Buch zu öffnen. Musste Johannes nicht mehr weinen. Aber eben die uns vorausgegangen sind, die werden auch getröstet über all das Schwere, was sie erlebt haben im Leben. Das wird alles noch nachbesprochen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das gilt auch da. Und darum eben, du wirst ruhen, das heißt wirklich, die kommen zur Ruhe von all diesen Kämpfen, die wir haben, diesen Herausforderungen. Und manchmal kann es sein, dass man wirklich müde wird vom Kämpfen, nicht wahr? Denkt, ja, aber wir dürfen wissen, der Moment kommt, wo wir dann ausruhen werden. Jetzt ist noch die Zeit des Kämpfens, aber der Herr hilft, er ist da, er tröstet, er füllt mit, er schreibt alles auf, auch unsere Tränen, Psalm 56, aber die Ruhe kommt. Und das ist so ein Schlusstrost für Daniel, der noch warten musste, bis die Endzeit kommt. Du wirst ruhen und auferstehen am Ende der Tage. Und das eben zusammen mit der Gemeinde. Denn er wird nicht vollkommen gemacht werden, getrennt von uns, sagt Hebräer 11. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein wunderbares Wort haben und du machst uns Mut, voranzugehen und auch in diesen Kämpfen, die wir haben, immer wieder neu auf dich zu schauen und die Hilfe von dir zu erwarten. Und danke, Herr Jesus, dass es sogar sein kann, in Momenten, wo wir gar keine Aussicht mehr haben, dass wir dann erleben dürfen, wie du plötzlich eingreifst. Danke, dass du alles in der Hand hast, auch jeden Tag in unserem Leben. Wir sind nicht blindem Schicksal anvertraut. Und nochmals danken wir dir, dass wir in dieser Zeit leben dürfen und sehen vor unseren Augen, wie sich das prophetische Wort erfüllt. Und danke, dass du uns als Zeugen in diese Zeit gestellt hast, um die Letzten zu dir zu rufen. Amen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den dritten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 12.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.